Gibt es einen Unternehmer, Erfinder, CEO, Politiker, bei dem du gern mal Gedanken lesen würdest, um zu sagen, was denkt die Person wirklich oder wie sieht die Person wirklich dieses Thema? Fällt dir da jemand ein?
Steve Jobs ist für mich derjenige, der an kundenorientierten User Experience, Präzision und auch vielleicht auch drastisch manchmal, wie wir ja auch wissen, sehr drastisch. Aber er hat was geschaffen, was mich in 2008 sowas von beeindruckt hat. Und niemand hätte gedacht, dass wir mit unseren vielleicht manchmal feuchten, fettigen Fingern auf so einer Oberfläche rumkratzen. Und hat sich komplett durchgesetzt, ist nicht mehr vorstellbar. Da hätte ich gerne mal verstanden, was diesen Mann antreibt.
Herzlich willkommen bei Digitale VorreiterInnen, deinem Podcast zur Digitalisierung von, und das ist heute besonders wichtig, Vodafone Business. Mein Name ist Christoph Bursek. Als überwiegend treue Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts weißt du, dass eigentlich neue Folgen am Montag erscheinen und heute ist nicht Montag, heute ist Donnerstag. Aber es ist nicht irgendein Donnerstag, denn heute am 20. März findet am Vodafone Campus in Düsseldorf das Event Cybersecurity für den Mittelstand statt. Und das Thema Cybersecurity sollte nicht nur in jedem Unternehmen C-Level-Aufmerksamkeit haben. Auch bei uns im Podcast haben wir heute mal in das oberste Regalfach gegriffen und einen ganz besonderen Gast eingeladen. Hagen Rickmann, Director Business Germany and Other European Markets, ist heute bei uns und wir sprechen über Security, AI, Digitalisierung in Europa. Und falls es niemand rausschneidet, möchte ich auch versuchen, Hagen als Mensch ein bisschen kennenzulernen und ein paar private Fragen reinzuschmuggeln. Ich freue mich auf das Gespräch. Klick du zu Hause jetzt sicherheitshalber schon mal auf den Knopf Podcast abonnieren. Und ich begrüße bei mir im Studio jetzt Hagen Rickmann. Hagen, toll, dass du heute bei uns bist.
Hallo, schön hier zu sein.
Wenn du 30 Sekunden Zeit hast, um Leuten mal zu erklären, was du beruflich so machst, wie würdest du dich da so vorstellen?
Meine Antwort ist dazu, ich liebe Digitalisierung, ich stehe für Digitalisierung. Somit würde ich mich als Digitalisierer bezeichnen, Nummer eins. Und Nummer zwei als Unternehmer. Das bin ich auch in einem Großkonzern heute und so bin ich auch mal angefangen, so habe ich auch mal angefangen mit meinem kleinen eigenen Unternehmen und das treibt mich eigentlich, um die Digitalisierung umzusetzen. Etwas zu unternehmen, das ist mir wichtig.
Heute passiert am Vodafone Campus was Besonderes. Was passiert da und was sind die Inhalte eures Events?
Ja, was ganz Besonderes. Wir launchen nämlich unser Security Operations Center, der Launch von Managed Services zum Thema Security für Soho-Kunden, also für die kleinen Kunden in Deutschland und dann auch für die größeren Mittelstandskunden, also die kleinen und die etwas größeren. Das machen wir gemeinsam mit unserem Partner Microsoft und mit 50 Kunden heute hier gehen wir in den Dialog über Features und Produkte und was auch die Anforderungen zum Thema Sicherheit sind. Und dafür haben wir auch ein paar Referenzkunden hier auf der Bühne, natürlich zusammen mit Microsoft.
Du bist jetzt seit 20 Tagen offiziell im neuen Job. Was sind so deine ersten Eindrücke von Vodafone Business?
Ja, was ich feststelle, es ist unternehmerisch. Das passt ja gut, weil ich mich auch so fühle und so agiere. Gleichzeitig ist Vodafone unfassbar beweglich, agil, schnell. Hier und da gibt es natürlich immer noch mal Verbesserungsbedarf, aber ein großer Wille, Dinge umzusetzen und es gerade zu den neuen Themen wie AI oder wie Security jetzt speziell heute hier. Und die Mannschaft ist wirklich motiviert, Dinge zu bewegen. Dafür müssen wir ein paar Fesseln lösen und noch mal hier oder da auch was intern noch mal machen. Aber der Fokus auf Kunde, der begeistert mich.
Kannst du uns vielleicht noch mal durch deine ersten Wochen so mitnehmen, worauf hast du besonders geachtet oder was ist dir wichtig, um so ein stabiles Fundament für die Strategie der nächsten Jahre zu bauen?
Also das allererste war der Empfang und das hat was mit Menschen zu tun und das war wirklich fantastisch, wie man empfangen wird, wie auch dann gespiegelt wird, dass man gerne gemeinsam hier erfolgreicher sein möchte. Das war der allererste Eindruck, der rüberkam. Dann war auch die Brand auch sehr stark. Und auch die Wahrnehmung im Markt. Ich habe auch vorher schon mit dem einen oder anderen Kunden mal gesprochen und er sagt, Mensch, die Vodafone, die haben wir immer als eine B2B-Company auch stark wahrgenommen und auch für Unternehmer. Das war natürlich, da hat mein Herz ein bisschen bisschen geleuchtet in solchen Momenten. Und darüber definiert sich eine Vodafone, aber auch mit dem Leistungsangebot. Ich glaube, es ist, zählen absolut zu den Top-Playern in der mobilen als auch fixen Infrastruktur. Aber jetzt werden natürlich Themen wie Security oder gerade wie die ICT-Themen, also IT-Themen, immer wichtiger, die Digitalisierungsthemen. Dafür steht eine Vodafone, das wurde mir auch gespiegelt, auch mit entsprechenden Investitionen, die dazu möglich sind. Und dann ist mein Leitspruch immer, gegen Deindustrialisierung hilft Digitalisierung und dabei kann die Vodafone noch eine größere Rolle spielen. Deswegen bin ich angetreten und so bin ich auch empfangen worden.
Ich würde mit dir gerne so ein bisschen auch über den Mittelstand sprechen. Wahrscheinlich ist auch kein Geheimnis, dass für den deutschen Markt im Mittelstand einige Herausforderungen anstehen. Gibt es spezifische Herausforderungen, die du so im deutschen Markt für den Mittelstand auf uns zukommen siehst oder schon hier siehst?
Die schon heute da sind, sind definitiv, dass wir zu weniges IT-Know-how haben, zu wenig Digitalisierungs-Know-how. Klar, Digitalisierung ist immer so ein Oberbegriff. Aber für die neuen Technologien, ich glaube, da muss der Mittelstand und wird der Mittelstand auch aufrüsten. Aber der Weg dahin ist nicht ganz so einfach. Nicht alle sitzen in den Städten, wo junge Leute gerne sind. Berlin, Hamburg, Köln, Düsseldorf.
Hamburg, Berlin München. Muss eigentlich heißen, ja.
Hamburg, Berlin muss es mittlerweile heißen. Das sind natürlich Top-Städte, aber wir haben unfassbar 1500, je nachdem, wie man das schneidet, 1500 Hidden Champions in Deutschland. Große Mittelständler, die Weltmarktführer sind, die dringend auch diesen Weg der Digitalisierung und die Transformation vollziehen müssen in neue Technologien. Und da hat Deutschland definitiv zu wenige. Dann sehen wir auch, gerade im Thema Sicherheit, was ja immer wichtiger wird, Cybersecurity, dort eine Strategie zu entwickeln, sich entsprechend zu schützen. Und zu guter Letzt, was auch definitiv fehlt, deswegen launchen wir auch das Security Operations Center, eine wirklich kleine Firma. Wer kann sich dort einen IT- und gerade oder Security-Spezialisten leisten, der sich jeden Tag darum kümmert? Und zweitens brauchen wir dann auch das Angebot aus einer Hand und vielleicht nicht aus fünf. Das können die großen Konzerne natürlich besser. Die haben die Bandbreite und das fehlt in Deutschland. Also rundum mehr Know-how, mehr Fähigkeiten, mehr Menschen, die genau diese Themen, die jetzt vor uns stehen in der Technologie, zum Beispiel Sicherheit, aber auch weitere, die brauchen wir in Deutschland dringend. Und die auch gerade im Mittelstand und auch bei vielen kleinen Unternehmen.
Du hast ja gerade schon eine Zahl genannt, 1500 Hidden Champions, die wir in Deutschland haben, die zu irgendeinem Thema weltmarktführend sind. Nun hört die Wirtschaft nicht an der Grenze auf, ja, sondern geht weit ins Europa hinein. Digitalisierung in Europa und Deutschland, wie kann man das irgendwie zusammenfassen? Gibt es da Projekte, bei denen vielleicht auch du mithelfen kannst, die deutschlandweit und europaweit voranzutreiben? Was ist da für Unternehmen wichtig?
Du sagst erstmal völlig richtig, Digitalisierung hört an keinen Landesgrenzen auf. Neben Digitalisierer bin ich auch Europäer. Das möchte ich ja auch nochmal betonen. Und ich glaube, gerade jetzt, was wir gerade alles so gesehen haben, was sich nun politisch tut, muss Europa seinen gemeinsamen Weg finden, um zu Stärke zurückzuspielen, oder mit entsprechender Stärke aufzuwarten. Nicht nur im Defense-Sektor, sondern auch im Digitalsektor. Die Amerikaner sind stark, die Chinesen sind auch sehr, sehr stark. Und ich glaube, als Europa können wir da eine große Rolle spielen. Was sehe ich an ganz konkreten Dingen, die auch eine Vodafone europäisch tun muss? Dabei ist es wirklich festzuhalten, dadurch, dass ich die europäischen Märkte verantworte, auch die Türkei, ein starkes globales Netz mit einer Abdeckung in Europa zu haben, ist ein absolutes Muss. Dazu müssen wir unseren Beitrag leisten als Vodafone. Das tun wir. Wir bauen stetig das Netz aus, verbessern das. Und das muss hoch verlässlich sein, als auch hochsicher sein. Das ist die Kernaufgabe. Und darüber hinaus müssen wir aber den Kunden auch mindestens europäisch, wenn nicht hier oder da sogar global, die Möglichkeit geben, ihre IT, ihre Fabriken, ihre Produktions- und Lieferstandorte auszubauen und die mit IT aufzurüsten und damit stärker zu werden. Und so ein Ökosystem, nicht nur auf den Netzen, sondern auch in die Applikationen hinein, in die Anwendungen, in den Austausch von Daten, das ist unsere Rolle als Vodafone, mindestens europäisch, eigentlich global. Und da sind wir der smarte Partner, der wir sein werden. Da haben wir aber auch natürlich, ganz offen, müssen wir einfach noch besser werden.
Du hast gerade eben erwähnt, dass auch die Türkei in deinen Verantwortungsbereich fällt. Ist schon wieder ein paar Jahre her, hatte ich einen Kunden in Istanbul und dachte so, ah, Istanbul, okay. Und dann hat er mir erzählt, ja, Istanbul hat, glaube ich, mit der Region drumherum 30 oder über 30 Millionen Menschen, die da wohnen. Unfassbarer Markt auf unheimlich kleinem Raum, was ja, vielleicht in China kennt man das sehr, aber in Europa gibt es jetzt auch nicht ganz so viele solche Gegenden. Das fand ich auf jeden Fall für die Türkei sehr, sehr spannend. Du hast jetzt gesagt, was so für große Themen anstehen. Wie übersetzt ihr das in fertige Produkte oder Services? Also wenn ich jetzt irgendwie zuhöre, was ist deiner Meinung nach so der wichtigste oder die größten Bestandteile dieses Blumenstrauß an Produkten und Services, die Vodafone Business da irgendwie bereithält?
Erstens ist natürlich die Vernetzung das Thema im Mobilfunk als auch im Festnetzbereich. Die Netze werden größer und die Netze werden vor allen Dingen oder benötigen mehr sogenannten Durchsatz-Throughput. Das ist eine Aufgabe, an der wir stetig arbeiten. Wir haben in Deutschland das größte Festnetz, in dem wir über 24 Millionen Haushalte und auch kleinere Unternehmen anbinden können. In diesem Blumenstrauß gehört natürlich auch das Thema Mobilfunk, auch in den europäischen Märkten und in unseren Partnermärkten. Das sind dann über 30 weltweit, die wir dort anbieten. Da rüsten wir, wie gesagt, nach wie vor auf und investieren. Ein Thema, was ich hervorheben möchte, deswegen sprechen wir auch heute hier, ist das Thema Cyber Security. Und da starten wir eben mit dem Cyber Sicherheitszentrum eben für kleine und mittelständische Unternehmen. Und damit ist absoluter Fokus, unsere Kunden in hochsichere und lokale Clouds zu bringen, aber auch in die globalen Anbindungen, also Multi-Cloud-Player müssen wir sein. Und dann gehört dazu, wenn wir das tun, hoch digitalisierte, softwaregesteuerte Netze und Dienste anzubinden und die Standorte der Kunden anzubieten. Was heißt das? Also in der Fachsprache sind das Software-Defined Networks. Die waren vorher vereinfacht gesagt mit der Hand gesteuert, waren nicht so flexibel, nicht agil, sie waren nicht so transparent, man konnte nicht permanent sehen, wo ist hier oder da was los. Denn unsere Unternehmen, gerade im Mittelstand, erfahren jede Woche, jedes einzelne Unternehmen, bis zu 1200 Cyberangriffe. Und dafür sollte man sein Netz dann komplett im Griff haben. Das sind erstmal die Kernaufgaben. Darüber hinaus geht es dann natürlich in Themen, dass ich beispielsweise, was ganz Profanes, Device Lifecycle Management Angebote habe. Weil wir werden sehen, in den nächsten Jahren, gerade bei Unternehmen, gehen die Flotten von Mobilfunkgeräten. Das wird nicht mehr so viel gekauft, sondern es wird dann komplett geleased oder gemietet oder entsprechend Finance-Angebote angesehen, dass ich alle 3 Jahre automatisch ein neues Gerät bekomme. Dahin wird es gehen. Das haben wir mal im Automobilmarkt erlebt. Heute ist ja Leasing auch schon für den Privatbereich, aber das im Geschäftskundenbereich ist das gerade ein Trend. So, dann kann ich jetzt weitergehen. Dann kann ich jetzt beispielsweise auch in lokale oder AI-Data-Center gehen, in diese Richtung, die ich auch in der Zukunft sehen werde. Da werden wir auch eine Rolle spielen und werden das Thema auch beherrschen müssen, weil gerade das Thema AI in Verbindung mit Security, in Verbindung mit Cloud, das wird die Zukunft sein. Und dieses Netzwerk, dieses Ökosystem muss sich letztendlich den Unternehmen, auch den Mittelständlern, nicht nur den Großen, bis hin zu den Kleinen zur Verfügung zu stellen. Und wie gesagt, das in einem sicheren Environment. Deswegen machen wir jetzt gerade diesen Schritt mit unserem Security Operations Center für kleine als auch mittelständische Kunden.
Ich habe dich ja jetzt gerade auch so ein paar Tourneen Auftritten erlebt, wo du mit euren Businesskunden so ein bisschen erzählt hast, was du dir vorstellst, was vielleicht auch Technologieneuerungen werden oder was so demnächst vorne in den Innovationen und so weiter passiert. Was war da so ein bisschen die Story, die du erzählt hast? Und wie könnte ich als Unternehmen, was sind so Kennzahlen oder Ziele, die ich vielleicht so ein bisschen im Kopf haben könnte, um zu verstehen, was du da so im Kopf hast?
Zunächst mal, was wir gemeinsam auf unserer Veranstaltungsreihe Elevation in 6 Städten in Deutschland jetzt hinter uns gebracht haben, mit jeweils immer so rund 200 Kunden, Nachmittag und Abend dazu. Da ging es natürlich um das Thema AI. Und meine Botschaft war dort an der Stelle: Wir haben schon einiges erlebt. Wir haben die Cloud-Disruption gesehen, beziehungsweise die so 2008, 2009, für die schon ein bisschen länger dabei sind. Da hat man dann auch gesagt, naja, mal sehen, was da so kommt. Und dann plopp, war plötzlich AWS, ganz großer, 4, 5 Jahre später. Das ging mit einer Riesendiskussion damals noch auf der CeBIT los. Und dann flachte das ab, dann war das wieder weg, so eine Kurve, erst nach oben und dann rein ins Tal. Und dann hat sich das aber komplett über die Jahre durchgesetzt. Cloud gab es vor 15 Jahren noch nicht in der Form. Heute ist überhaupt nicht mehr wegzudenken. Es gibt kaum noch andere klassische Infrastrukturmodelle, denen man die Zukunft voraussagt. Das Gleiche werden wir auch bei der AI. Und das ist meine Botschaft auf dieser Veranstaltung gewesen. Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz, das ist mindestens so stark wie das Cloud-Thema. Es wird aus meiner Sicht der Turbo in der Digitalisierung. Das zweite Drittel in diesem Spiel. Es ist nicht mehr Fußball mit zwei Hälften, was ja gegenüber Eishockey nicht ganz so agil ist. Ich glaube, wir sind in der zweiten Eishockey-Hälfte jetzt angekommen und wir werden sehen, dass AI das Thema nochmals beschleunigt. Was es da für Entwicklungen gibt, das ist aus meiner Sicht phänomenal.
Im Wochentakt,
du sagst es. Und das, glaube ich, wird die ganzen Branchen disruptieren und deswegen muss man teilhaben. Das ist meine Botschaft auch. Neben dem, guckt euch das an, die Disruption passiert. Sie ist immens groß und da werden Gelder investiert. Kennzahlen, nach denen du eben fragtest, die sind einfach enorm, in welcher kurzer Zeit viele Large Language Modell Anbieter dort Gelder als Funds bekommen, die einfach astronomisch groß sind, oder wie auch Gelder am Kapitalmarkt mit DeepSeek. Innerhalb von einem Tag werden dort 600 Milliarden vernichtet. Einfach Größenordnung, die wir noch nie gesehen
einfach
haben.
Einfach weil spekuliert wurde, vielleicht ist so eine LLM, so eine AI-Technologie gar nicht mal so auf Nvidia-Chips aufgebaut. Genau. So, es gibt Alternativen und schon war ja mehr als eine halbe Trillion Dollar Börsenwert weg. Kurz.
Es ist einfach unfassbar. Das gab es noch nie in der Größenordnung. Das zeigt aber A, die Volatilität, B, dass es noch lange nicht ausgefochten ist, dieses Spiel, und C, dass auch Europa, indem wir darauf auch beharren, wie wir mit unseren Daten umgehen, wie wir das Gold, dieses Antrieb dieser ganzen Technologie, das ist nämlich, sind Daten über uns persönlich, aber auch andere faktische Daten, dass die eigentlich dieses Spiel voranbringen. Und daran glaube ich, dass das die Revolution letztendlich ist. Und dass wir da noch sehr, sehr viel erleben. Und das Spiel ist noch lange nicht zu Ende. Wir müssen unseren Weg in Europa aber finden.
Ich glaube, gerade das war auch ein Punkt, den ich mitbekommen habe und wo ich dann immer so ein bisschen in die Gesichter der Zuschauer geguckt habe. Und wenn du das Beispiel gesagt hast, hey, vor zwei Wochen gab es keinen DeepSeek und alle dachten, USA hat jetzt für dieses Jahrhundert AI gewonnen. Dann kam DeepSeek und auf einmal ist das Spiel wieder total offen. Das fanden, glaube ich, auch viele wirklich gut. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man als Unternehmer jetzt auch nicht das Gefühl hat, ich kann nur noch das nehmen, was übrig bleibt, sondern jede Initiative mit der Erfahrung, mit der Ruhe und mit dem Selbstbewusstsein, das man irgendwie hier aufgebaut hat in seinem Markt, kann irgendwie gut funktionieren oder sollte auf jeden Fall gegangen werden.
Ganz klar, kann ich nur unterstreichen und dabei sein, mitmachen, lernen und dabei wachsen. Das gilt für kleine, mittel oder große Unternehmen.
Ich habe dann in den Sessions, die ihr dann gemacht habt, habe ich dann so Experten zugehört und die haben dann gefragt, wer von euch nutzt die Cloud, wer von euch nutzt die AI, und das war wahnsinnig heterogen. Wenn ihr jetzt immer mehr auch als Partner von Unternehmen zu genau AI und Cloud-Themen auftretet, ist diese Heterogenität für euch ein Fluch, ein Segen, egal, wie geht ihr damit um?
Also ein Fluch ist auf keinen Fall. Ich würde sagen, vielleicht Segen ein wenig zu viel, aber die Heterogenität bietet Chancen denen, die vielleicht noch nicht so weit entwickelt sind, denen den Einstiegsbügel oder den Aufstiegsbügel zu halten. Das ist unser erster Fokus, dass wir dort uns auf die konzentrieren. Es gibt Unternehmen, auch im Mittelstand, auch bei den Kleinen, die sind unfassbar schon entwickelt und damit gut unterwegs. Das war auch etwas, was wir ja auch beide in den Diskussionen gemerkt haben. Plötzlich kommt jemand aus dem Health-Bereich und erklärt, welche Modelle er da schon seit 2-3 Jahren mit neuronalen Netzen im Einsatz hat. Und dann hat der mich aber mal locker abgehängt. Also, aber es war fantastisch. Alle, die zuhörten, wir hatten dann ja so Einzeldiskussionen und die haben sich dadurch inspirieren lassen. Und da kam eine klare Heterogenität raus, wie du das sagst. Und die Heterogenität, dabei können Vodafone helfen, den einen oder anderen schneller aufs Pferd zu satteln und dabei Lust zu reiten. Ich glaube, nachher musst du aber in jedem Unternehmen auch deine eigene Strategie, deine eigene Vorgehensweise dazu entwickeln. Aber eine Menge dieser Produkte werden standardisiert sein. Eine Menge dieser Möglichkeiten, das geht ganz einfach los mit Copilot beispielsweise, das in das tägliche Doing zu bringen, das bringt Produktivitätshübe, die sind wirklich enorm. Schnell kriegt man mal eine Frage beantwortet, schnell kriegt man mal zu einem Thema eine Präsentation oder man lässt automatisch das Meeting zusammenfassen. Kennen wir alle. Oder mal einen größeren Absatz zusammenzufassen, um einfach die Richtung der Diskussion festzustellen. Man man ist schneller miteinander verbunden durch Technologien, noch schneller, noch einfacher. Hürden werden abgebaut und dann kommt AI immer mehr zum Einsatz. Und diese Heterogenität der Unternehmen, das bietet für uns Ansatz, dort Lieferungen zu leisten oder mit Produkten zu überzeugen. Und dazu gehört eben auch das Thema Security, was ein Muss-Thema wird in der Zukunft, um unsere Daten zu schützen und Zugriffe und Kopieren und Diebstahl von Unternehmenseigentum.
Für immer mehr Branchen und Sektoren gibt es ja auch wirklich Vorgaben, ne? Also ich glaube, jetzt im Februar ist wieder was in Kraft getreten. Im nächsten Jahr gibt es irgendwie die nächste Verordnung, die in Kraft tritt. Die Abkürzung habe ich leider nicht im Kopf. Aber es ist nicht einfach nur dieses Pass auf dich auf, sondern es wird für immer mehr Branchen auch so eine Art Beauftragung, die sie bekommen. Du hast wahrscheinlich mit Unternehmen zu tun, die sind wahnsinnig aufgeschlossen und sagen, Mensch, ja, komm mal vorbei, was können wir denn machen? Was schätzt ihr denn ein? Was für Möglichkeiten gibt es bei uns? Und dann habe ich auch mitbekommen, gibt es viele Unternehmen, die sind sehr vorsichtig und würden am liebsten nur so Projekte umsetzen, die sofort einen klaren ROI haben. Gibt es so Worte, die man als Unternehmen sich mal durch den Kopf gehen lassen könnte, wenn man eher vorsichtig ist, eher wartet, dass man nur Dinge umsetzt, die schon dreimal gezeigt wurden, dass sie funktionieren? Ist das eine gute Taktik? Oder würdest du sagen, so ein kleines bisschen muss man jetzt schon auch Dinge ausprobieren?
Also ich bin der festen Überzeugung, man sollte sich erstmal mit diesem Thema beschäftigen. Mein Rat an dieser Stelle ist, ob klein, mittel oder großes Unternehmen, das sollte top-down getrieben sein. Man sollte als Unternehmer, Eigentümer, Vorstand, Geschäftsführer, was immer auch die Rolle in der Führungsposition ist, klar signalisieren, wir wollen dieses Thema verstehen, umarmen. Und das muss top-down kommen, weil sonst fängt der Laden an, nicht darüber nachzudenken. Das ist ja auch nicht falsch. Also erster Rat, der Chef muss sich hier selber kümmern. Und der Chef muss nicht alles im Detail dann verstehen, aber muss es anstoßen, muss neugierig sein, muss was unternehmen.
Und nachfragen, was passiert.
Und nachfragen, was passiert. Und darauf auch auf dem Gas bleiben, sozusagen. So, das wäre mein allererster Rat. Der zweite Rat wäre, manchmal sollte man mit einfach ganz kleinen Dingen anfangen und das Bild nicht zu groß malen, weil dann scheitert man in der Komplexität, ohne die Grundlagen wirklich zu beherrschen. Das weiß aber auch jeder Unternehmer. Aber das nochmal zu sagen und dann nicht beim zweiten oder dritten Mal aufzugeben, dranbleiben. Und das Dritte, was ich sagen würde, es ist total verständlich, mutig zu sein. Als Kleinunternehmen hat man nicht so viel Möglichkeiten, Budget, ganz klar, und auch vielleicht nicht Ressource und Zeit. Umso mehr muss man sich mit Partnern zusammensetzen. Und ja, da sind wir einer davon. Und dazu gehört eben, dass man ein paar Themen auch einfach von der Stange nimmt und sagt, die hake ich so ab. Security-Thema ist eins davon. Und auch das Cloud-Thema. Und dann muss man sich auf die Dinge konzentrieren, die einen Unterschied machen können. Und die, die mehr Budget haben und das stärker können, da ist es oft, was und wie, was macht einen Unterschied, damit ich mein Produkt besser skalieren kann, damit ich es besser produzieren kann oder damit ich es auch besser positionieren kann. Und sich dann die entsprechenden Use Cases rauszusuchen. Und meine Empfehlung ist, nicht gleich fünf auf einmal, one after another. Mhm.
Sowohl zum Thema Security, glaube ich, habt ihr auch neue Abteilungen geöffnet oder Abteilungen aufgemacht zum Thema Cloud, zum Thema AI. Ihr geht auch in den direkten Austausch mit Unternehmen. Das heißt, selbst wenn die Unternehmen sagen, wir haben noch keine klare Planung, gibt es so Design-Workshops, wo ihr euch mit denen zusammensetzt, wo ihr Partner mit dazu holt und erstmal guckt, was können irgendwie sinnvolle Use Cases sein? Also es ist gar nicht so, dass man als Unternehmen schon mit fertig, das ist meine Beauftragung an euch, sondern ihr steht den Unternehmen auch zur Seite und helft, Dinge zu identifizieren, die man gemeinsam umsetzen könnte, ne?
Absolut. Ja. Also jeder, der hier jetzt gerade zuhört, den kann ich nur sagen, ruft an, sagt Bescheid, was ihr wissen möchtet. Wir machen diesen Workshop und wir werden dann identifizieren, was der erste, zweite oder dritte Schritt ist. Kann ich nur unterstreichen und dann ergibt sich daraus möglicherweise Geschäft, möglicherweise leider dann vielleicht auch nicht. Aber ein Mehrwert wird es geben und wenn man sich damit nicht beschäftigt, ist man irgendwann ganz weg vom Fenster. Und deswegen sage ich, sagt Bescheid, wir sind da und wir sind absolut willens, diese Workshops und diese Use Cases zu entwickeln.
Fällt dir so ein oder zwei ganz heiße AI-Entwicklungen ein, die du irgendwie in den letzten Wochen gesehen hast, wo du sagst, so, oha, das bringt mich auch nochmal zum Nachdenken, das hat auch nochmal eine neue Dimension oder irgendwas, was in den Schlagzeilen war, was bei dir besonders im Kopf geblieben ist?
Also das, was mich, hatten wir gerade eben schon, das ganze Thema DeepSeek, das hat mich wirklich schwer beeindruckt, was das für eine Disruption im Markt haben. Und dann bin ich immer wieder gespannt, wie dieser Markt sich auch in Zukunft konsolidieren wird. Und wann es endlich die eine Lösung gibt. Ehrlich gesagt, glaube ich, das wird noch ein bisschen dauern. Aber das wird nicht so sein, vielleicht wie das beim Cloud-Modell war, dass so 3-4 weltweite Anbieter gibt. Ich glaube, es wird immer wieder neue Nischen geben, weil über ist eigentlich genügend Musik und Veränderungsmöglichkeit, gar nicht Bedarf, sondern eher Möglichkeit durch neue Technologien. Aber wie sich der Markt konsolidiert ist, finde ich total spannend, welche neue Modelle dort kommen oder ob wir DeepSeek 2 vielleicht dieses Jahr sehen oder schon wieder nächstes Jahr. Und oder auch, was ich auch beeindruckend finde, dass man mit ein bisschen mehr Geduld, und manchmal geht es nur um 3, 4, 5 Sekunden, aber unfassbar an Ressourcen gerade auch im Thema AI sparen kann. Was meine ich damit? Dass man, wenn man auf bestehende, wenn man ein bisschen länger rechnen lässt, braucht man vielleicht nicht ganz so große Rechenkapazitäten. Nur 3, 4, 5 Sekunden mehr bedeuten dann schon eine Einsparung von 50% in der Energie. Sowas beeindruckt mich auch immens. Und dann frage ich mich, haben wir diese 3, 4, 5 Sekunden.
Ja, krass, ne? Krass. Dann haben wir diese 3, 4, 5 Sekunden. Oh, oh. versuch mal ein Gedankenexperiment. Ich gebe dir die Möglichkeit, eine E-Mail zu verschicken, die an alle deutschen Manager und Vorstände geht, die sie morgen früh lesen und die sie zu 100% öffnen. Also die Wunder-E-Mail mit 100% Open Rate. Was würdest du gerne in diese E-Mail schreiben?
Mein Stichwort wäre: Europa hat die Chance jetzt. Jeder Einzelne ist gefragt und dann letztendlich die Digitalwende muss her. Es ist nicht nur eine politische Aufgabe, sondern in der E-Mail würde ich jeden darum bitten, einen Teil, was immer er auch leisten kann, sich dafür einzustellen, darüber positiv zu kommunizieren, mehr die Möglichkeiten zu sehen und dazu aufzufordern, sich dort einzubringen. Je nach seinen Möglichkeiten, aber jeden Tag ein bisschen dafür aufzustehen und zu sagen, das ist eine Chance für Europa, insbesondere auch für Deutschland natürlich, und wir müssen hier zusammenfinden. Und wenn jeder ein wenig bei diesen 100% mitmacht, das wäre unfassbar stark.
Meine nächste Frage wäre eigentlich gewesen, was dich optimistisch stimmen lässt. Aber ich kriege das jetzt aus dem Gespräch schon mit. Du siehst dich als Europäer. Du bist sehr zufrieden, was hier alles in Europa an Innovationen passiert sind, was wir alles an Dingen schon geleistet haben, was wir vielleicht auch in den vorherigen Phasen der Industrialisierung alles an Dingen gebaut haben. Gibt es da noch weitere Sachen, die dich optimistisch stimmen lassen, jetzt auf dem richtigen Kontinent zu sein?
Ein, zwei Sachen. Eins, ich bin noch nicht zufrieden, aber ich bin zuversichtlich. Das ist mir wichtig. Zufrieden, das klingt immer so nach Zurücklehnen. Da bin ich weit von entfernt. Okay. Und optimistisch bin ich, weil ich glaube, wenn wir hier als Führungskräfte nicht diesen Optimismus und die Möglichkeiten aufzeigen, wer soll es dann tun? Ich kann mich nicht auf die Politik allein verlassen. Das finde ich auch unfair, weil Deutschland ist groß geworden, weil viel unternommen wurde. Unternehmer sein hatte hier ein großes Ansehen. Das müssen wir wieder dann zurückbringen. Arbeitsplätze schaffen, das ist ganz, ganz entscheidend. Und ganz vorne bei Zukunftstechnologien dabei zu sein, das ist unser Thema. Was mich optimistisch stimmt, ist, auch politisch, dass es einen sehr geraden Dialog jetzt zu dem Thema Digital und Infrastruktur gibt. Leider wissen wir noch nicht, wie viel von den 500 Milliarden jetzt tatsächlich in die Digitalisierung geht. Mich stimmt optimistisch, dass das erstmal nun hart besprochen wird, neben den allen anderen schwierigen Themen, die wir dort gerade auf dem Tisch haben. Und das Zweite, was mich optimistisch stimmt, dass man auch sagt, es wird ein Digitalministerium geben. Ich weiß auch, dass gute Menschen dort im Gespräch sind, die das auch können. Das halte ich auch für sehr wichtig, dass Leute auf diesen Job sind, die das auch wirklich beherrschen. Und ich hoffe, dass die Kandidaten, die da gerade diskutiert wird, dass sich da auch der Richtige durchsetzt. Und ich glaube an eine Revitalisierung von schlauen Köpfen, Erfindergeist und Begeisterung, wenn Unternehmer was schaffen, Unternehmen, auch jeder, ob klein oder groß, aber dass die dazu was beitragen, das stimmt mich optimistisch. Und Jens, jeden Weg hinher, wir haben den Weckruf erhalten, auf die Art und Weise, das ist eine andere Diskussion, sprich mit USA und so weiter. Aber der Weckruf ist okay. Und wenn das jetzt richtig zusammenkommt, dass es dann auch uns wieder Spaß macht und wieder stolz macht, da richtig reinzuhauen. Da müssen wir einfach mehr tun.
Da wir jetzt schon ein paar wichtige, gute Fragen im Kasten haben, versuchen wir jetzt ein bisschen weiter raus aufs Eis und versuchen mal so eine spirituelle Frage zu stellen. Aber im Grunde würde ich gerne mal wissen, gibt es einen Unternehmer, Erfinder, CEO, Politiker, bei dem du gern mal Gedanken lesen würdest, um zu sagen, was denkt die Person wirklich oder wie sieht die Person wirklich dieses Thema? Fällt dir da jemand ein?
Ja, der erste, der mir dazu einfällt, den ich nach wie vor für beeindruckend halte, den kann ich leider nicht mehr fragen, ist Steve Jobs. Also das ist für mich, das miterlebt zu haben, wie wir vom, ich sag mal, aus der BlackBerry-Nokia-Generation, ja. 3610 war es, glaube ich, von Nokia, dieser ewige Knochen. Unfassbar, vor kurzem hatte ich einen Taxifahrer, der hat sich 20 Stück jetzt nochmal dazu gelegt.
Also ich will mich nicht mehr umstellen in diesem Leben.
Ganze, ja. Ich bin durch. Ja. Nein, Steve Jobs ist für mich derjenige, der an kundenorientierten User Experience, Präzision und auch vielleicht auch drastisch manchmal, wie wir ja auch wissen, sehr drastisch. Aber er hat was geschaffen, was mich in 2008 sowas von beeindruckt hat. Und niemand hätte gedacht, dass wir mit unseren vielleicht manchmal feuchten, fettigen Fingern auf so einer Oberfläche rumkratzen. Und hat sich komplett durchgesetzt, ist nicht mehr vorstellbar. Da hätte ich gerne mal verstanden, was diesen Mann antreibt.
Und vielleicht auch Beispiele dann von Steve Jobs, aber was sind so wichtige Attribute einer Führungsperson für dieses Jahr und für die kommenden Jahre? Gibt es, da kann man zusammenfassen, irgendwie Adjektive, wie muss der Führungsstil sein, um jetzt durch die Herausforderungen durchzukommen? Ja. Gut.
Aus meiner Sicht muss er kollaborativ sein. Das ist das Allerwichtigste. So viel, was an Technologie auf uns zukommt, kann kein Einzelner bearbeiten, verstehen und auch in Implementierung bringen. Deswegen glaube ich, ist Inklusion ein ganz wichtiges Thema, nicht nur bei der Technologie, sondern auch auf der menschlichen Seite. Warum ist das so wichtig? Es gibt viele, die sind proaktiv und progressiv unterwegs und nähern sich diesen Themen gerne und schnell. Dazu zählst wahrscheinlich du und auch ich. Und dann gibt es andere, die haben aber dann eher Berührungsängste und brauchen ein bisschen länger. Das muss ich als Führungskraft verstehen und dann die Mannschaft dorthin bringen. Vielleicht schafft das nicht jeder, aber die meisten sollten es schaffen. Das ist Nummer eins. Dann Nummer zwei wäre für mich richtungsweisend sein und auch Mut beweisen und Visionen beziehungsweise Ziele aufzuzeigen, die erreichbar sind, die aber auch darüber hinausgehen. Und drittens auch mit einer hohen Disziplin. Das vorzuleben ist entscheidend und den Optimismus, aber auch den Realismus den Menschen klarzumachen, damit sie wissen, wo sie stehen. Wenn sie anfangen zu glauben, dann kannst du mit ihnen auch große Wege gehen.
Ja, guter Punkt. Du hast eben das Wort Vision genannt. Gibt es für dich, für das Firmenkundengeschäft von Vodafone Deutschland, Europa, gibt es da Vision oder eine Vision, die du formulieren kannst?
Na klar, gibt's die. Und das Erste, was ich da sehe, wir wollen Digitalmacher sein als Vodafone. Das ist für mich die Nummer eins. Dann Nummer zwei, gegen die Deindustrialisierung in Deutschland hilft Digitalisierung. Deswegen werden wir Digitalmacher. Zukunftstechnologie in Unternehmen bringen. Die Firmen wirklich zu echten Gigabit-Companies zu machen, das wäre für mich eine Vision. Und dass wir der Partner auf Augenhöhe für jedes Unternehmen in Deutschland sind. Und zu guter Letzt, deswegen weiß ich das ganz genau, Wachstum. Das brauchen wir nicht nur für die Vodafone, sondern auch für die deutsche und die europäische Wirtschaft.
Jetzt versuche ich natürlich mal gucken, ob das klappt, dich persönlich ein bisschen kennenzulernen. Wie würdest du sagen, tickst du als Mensch, was motiviert dich vielleicht auch in deiner Arbeit so zu sein oder diese Themen anzugehen?
Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, ist für mich das Wichtigste, dass dieser Tag, dass ich gemeinsam etwas aufbaue. Dass ich was schaffe, dass ich etwas lerne, etwas zurückgebe. Und dass ich Menschen um mich herum auch mit begeistern kann. Und das ist das, was mich antreibt. Wenn ich abends dann den Griffel oder die Tastatur oder den PC zu, glaube ich, wollte gerade sagen, den Griffel hinlegen.
Ja, ich glaube. Aus der Schieferzeit kommt das, glaube ich, noch. Die Schiefertafel war das.
Ja, genau. Wenn ich den hinlege, den Griffel, dann, das hat sich heute wieder gelohnt. Wir haben wieder ein Stück vorangekommen. Deswegen habe ich mich eingangs auch vielleicht als Unternehmer bezeichnet, weil wenn ich was unternehme und ich sehe dann Ergebnisse oder zumindest habe das gesät, das macht mich zufrieden, das treibt mich an und das gerade zum Thema Digitalisierung.
Wie digital bist du in deiner Freizeit, aber wenn du schon von Griffel sprichst?
zu, ja, wenig Griffel, viel Handy und zu viel Handy und ja, liebe mich mit diesen Dingen zu beschäftigen, liebe sie einzurichten, liebe sie auch aufzubauen, leider immer zu wenig Zeit, weil eins habe ich festgestellt, wenn du es richtig gut machen willst, dann dauert es immer länger, als man glaubt, aber wenn du es dann geschafft hast, ist ein gutes Gefühl.
Wo lernst du am meisten? Aus Büchern, aus dem Expertennetzwerk, was sind so deine Erfahrungen?
Aus Kundengesprächen. Ganz klipp und klar. Aus Kundengesprächen, dem dann nachzugehen, das dann im Detail zu verstehen, aus diesen Anwendungs- und Use Cases. Und dann gibt es manchmal fantastische Vorträge, auch Podcasts, denen man gut lauschen kann, wenn man mal Auto fahren muss. Einfach das dann auch mal konsumieren kann, ohne Druck zu haben. Also erstens Kundengespräche, zweitens gerne Podcasts und hier und da auch dann suche ich mir die Artikel, die mich besonders interessieren.
Außerhalb von digitalen Themen, gibt es eine Person, gibt es irgendjemand, der dich beeindruckt, die dich beeindruckt, wo du sagst, Mensch, das ist jemand, da kann man sich immer gut mal orientieren?
Jemand, der mich sehr beeindruckt hat, als ich in den 20ern, meinen 20er Jahren war, das war ein Manager der Deutschen Bank, der Vorstandsvorsitzende Alfred Herrhausen. Da gibt es ein Interview, was man sich immer noch mal anschauen kann und was mich damals so beeindruckt hat, er hat schon die Bankenindustrie damals versucht zu revolutionieren mit beispielsweise Entwicklungshilfen, eine ganz andere Denke, die er dort vorangebracht hat. Aber wenn dieser Mann gesprochen hat und wie überlegt er das getan hat, in seiner Person mit einer Klarheit, mit einer Inklusion schon damals, die mit der er angeeckt ist, das hat mich bis heute schwer beeindruckt. Und das war damals mein Vorbild. Und manchmal gucke ich mir dieses Video an und sage, wow, der hat es drauf gehabt.
Ja, spannend. Kenne ich nicht. Werde ich mal bei YouTube gucken, ob ich was finde.
Guck dir das mal an. Das ist, der ist leider dann Terroropfer der RAF damals geworden und ist deswegen gestorben. Und aber der Mann war ein großer Vordenker in der Bankenindustrie damals. Den könnten wir heute gut gebrauchen.
Hagen, das war's auch schon. Hab ganz lieben Dank für deinen Input, für deine Zeit und auch im Namen der Zuhörenden. Vielen, vielen Dank für alles, was du uns heute erzählt hast.
Vielen Dank.
Für Security, für AI, für die Digitalisierung, für die Connectivity bei euch und euren Kunden natürlich ganz, ganz viel Erfolg. Ich fand's sehr spannend, dass du bei mir warst. Und wir verabschieden uns auch bei euch zu Hause und bedanken uns fürs Zuhören und Einschalten. Die nächste Folge gibt's nächsten Montag. Ich zähle auf euch. Ich zähle darauf, dass ihr wieder einschaltet. Und bis dahin würde ich sagen, ganz liebe digitale Grüße von
Hagen
und von Christoph. Macht's gut.